Die Märkte bleiben weiterhin unentschlossen und es könnte tatsächlich damit zusammenhängen, dass man selbst bei der nächsten Fed-Sitzung in 9 Tagen nicht so richtig weiß, ob es jetzt eine Zinserhöhung gibt oder nicht. Tja, und das hinterlässt natürlich Spuren im Chart, wo wir da aktuell stehen, worauf wir achten müssen und was als nächstes kommen könnte, das werden wir jetzt besprechen und damit herzlich willkommen zur Marktwoche.
Diese Sendung wird Ihnen von Swissquote präsentiert.
Dieses Video ist keine finanzielle Anlageberatung. Hallo und herzlich willkommen zur Marktwoche heute am 7. September 2026 und in den USA ist Feiertag. Also eigentlich nicht wirklich viel los, das zumindest vom Potenzial her. Wobei das natürlich auch immer relativ ist, natürlich hat der Rest der Welt auch was zu melden, so ist es ja nicht. Aber wir wissen es, aus den USA kommen nun doch eben immer wieder viele Impulse und von daher ist an der Stelle jetzt zumindest von dort nicht wirklich viel zu erwarten. Aber dennoch ist es spannend, denn die üblichen Themen, mit denen wir uns ja schon lange beschäftigen, sind ja noch lange nicht ausgestanden. Und da steht zuallererst momentan zumindest mal das ganze Thema der kommenden Fed-Sitzung in 9 Tagen auf dem Tablett, auf dem Plan sozusagen, wo wir beim letzten Mal bei Fast and Forward schon raufgeschaut haben und gesagt haben, Mensch, eigentlich ist doch jetzt alles klar, die meisten die größte Wahrscheinlichkeit, rund 60%, so ein bisschen drüber sogar noch, war tatsächlich dabei, dass man von einer Zinserhöhung ausgehen könnte. Das ist irgendwie schon wieder vom Tisch, das werden wir gleich nochmal genauer anschauen. Ja, und damit stehen wir wieder genau da, wo wir angefangen haben. Man weiß es nicht so richtig. Ich gebe nach wie vor immer nochmal zu bedenken, das ganze Thema der Wirtschaftskraft in den USA, wenn wir allein nur auf die Zahlen schauen, ist jetzt auch nicht wirklich so berauschend. Es ist relativ stabil, ja, aber von Wachstum ist momentan zumindest da auch nicht wirklich viel zu sehen. Von daher ist aus meiner Sicht tatsächlich nicht nur das Thema Zinserhöhung eher fraglich, sondern aus meiner Sicht könnte tatsächlich das Thema der Zinssenkung als Zukunftsidee mit dazukommen. Das heißt, es muss nicht unbedingt sofort darum gehen, ob das wir auch überzogen, sondern die Idee ist eher, dass man hier dann an der Stelle vielleicht sogar sagt, naja, vielleicht dann Anfang des Jahres oder im Laufe des ersten Halbjahres 2027 wäre eine Zinssenkung eher ein Thema als eine Zinserhöhung. Von daher, das könnte im Markt auch so langsam durchklingen und das könnte erklären, dass man hier momentan eher seitwärts läuft, denn der tatsächliche Sommer ist ja eigentlich vorbei. Die Händler sollten alle wieder da sein, es sollte langsam wieder losgehen, aber wie gesagt, es ist der Konjunktiv, es sollte so sein, aber was tatsächlich alles so läuft im Markt, das entscheiden natürlich immer noch andere, nämlich die Marktteilnehmer in der Masse, in der Summe. Und die entscheiden sich momentan dafür, sich erstmal relativ bedeckt zu halten. Nichtsdestotrotz, es gibt ein paar Chancen. Bevor wir uns das anschauen, gehen wir natürlich nochmal in die Zahlen. Also, abgesehen vom Tag der Arbeit ist heute hier nicht wirklich viel zu holen. Morgen geht es am Dienstag weiter, wo das Bruttoinlandsprodukt aus Japan 0,3% waren und werden auch erwartet. Sind wir also nah dran an der Stillstandsschwelle, aber doch so leichte Impulse gibt es dann schon noch. Aber das ist im Endeffekt in Japan auch eher so ein Klassiker. Da läuft man eben stabil auf dem Niveau, auf dem man dann eben so ist. Passt dann an der Stelle auch schon. Am Mittwoch gibt es von Frau Lagarde was zu hören, ebenso wie am Samstag. Und am Freitag auch nochmal, also Sie sehen, da gibt es schon einiges zu hören. Vielleicht ganz spannend am Freitag dann mit den Verbraucherpreisen aus den USA. Wir haben dann dementsprechend auch die Zinssätze und die Zinsentscheidung der EZB gehört. Auch das ist sicherlich ganz spannend. Das heißt, eigentlich ist diese Woche für Frau Lagarde reserviert förmlich. Dann gehen wir mal weiter am Donnerstag. Wir sehen die Verbraucherpreise aus Deutschland mit 2,9% in der Erwartung. Und dann im Anschluss direkt die Zinsen für den Euro, die Zinsentscheidung für den Euro. Hier wird erwartet, dass es eine Zinserhöhung gibt. Ja, ob das tatsächlich jetzt eintritt, wer weiß. Fakt ist, das dürfte die verschuldeten Länder der Eurozone mehr belasten, als man das vielleicht annimmt. Ja, denn eins ist auch klar, die Zinsen, die zurückbezahlt werden müssen, vor allen Dingen dann dementsprechend für die neuen Kredite, die werden dann halt höher. Tja, und das ist eben die Situation. Das heißt, der Zinsdruck nimmt zu auf diese verschuldeten Länder und damit eben auch wiederum ja, die Liquidität, die darunter leiden könnte, unabhängig davon, ob man eben Kredite aufnimmt oder nicht. Irgendwann nimmt man die Kredite dann eben hauptsächlich auf, um die Schulden dann oder die Zinsen zumindest mal zu bezahlen. Und das ist natürlich bei steigenden Zinsen immer seltener eine gute Idee. Und dementsprechend, das darf man auch gerne mal beobachten, vor allem auch, was es dann wiederum mit den Indizes macht. Das heißt, da kommt der DAX dann entsprechend ins Spiel, aber auch natürlich die anderen Indizes, ja, allen voran natürlich die europäischen, die halt mit der Eurozone verbunden sind. Ja, da darf man gerne mal einen Blick drauf werfen. Dann sehen wir aus den USA die Erzeugerpreise und den Erzeugerpreisindex. Ja, für die Erzeugerpreise, für den Monatsvergleich ist eine Steigerung erwartet. Für den Jahresvergleich ist ja noch nicht zu sehen, 4,7% zuletzt. Dann geht's weiter mit den Ersterträgen auf die Arbeitslosenhilfe. Hier wird mit einem leichten Zurückgang gerechnet, 206.000 zu 205.000. Aber alles in allem ist das hier ein leichtes Gleichbleiben. Und das ist genau das, was ich sagte. Man bewegt sich weder vor noch zurück. Man schwankt so ein bisschen, man oszilliert sozusagen um so eine Nulllinie. Ja, und das ist natürlich auch so ein Zeichen, dass da eine Fragilität dann reinkommt. Ja, denn wenn kein Wachstum da ist, dann reicht ein Schlag ins Kontor sozusagen, ein Impact, ein Ereignis, um, das Schrumpfen einzuleiten und eben da halt den Prozess umzukehren. Heißt also, aus meiner Sicht ist hier momentan die US-Wirtschaft doch etwas anfälliger. Und deshalb ist das Thema der Zinssenkung definitiv nicht vom Tisch, aus meiner Sicht, und könnte so ein Thema fürs erste Halbjahr sein. Ja, dann die Pressekonferenz der EZB natürlich, hier das Thema der Zinsentscheidung, sicherlich nochmal dann im Detail. Na, und schauen wir mal, was da auch wiederum das Thema der Inflation kommt, ob dann wiederum die Idee kommt, naja gut, wenn die Inflation zurückgeht, dann nehmen wir auch die Zinsen wieder runter, was sicherlich dann wieder für Entlastung sorgen dürfte. Aber ja, all das werden wir dann am Donnerstag sehen. Dann geht's weiter in den USA mit den Verkäufen der bestehenden Häuser, den Rohöllagerbeständen, und dann retten wir uns so langsam ins Wochenende mit den Verbraucherpreisen aus den USA. Die Inflationsrate bei 3,4 momentan, aber auch erwartet. Und dann, wie gesagt, hören wir nochmal von Frau Lagarde was, und dann haben wir es auch schon geschafft für die laufende Woche. Tja, und damit ausgerüstet gehen wir mal in die Charts und schauen vorher nochmal auf das FedWatch-Tool. Tja, das FedWatch-Tool zeigt uns schon, dass wir zwar immer noch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, 58,3%, dass es zu einer Zinserhöhung kommt am 16. September, also knapp neun Tage dann halt noch. Und ein bisschen, der Tag fängt gerade erst an. Und 41,7% Wahrscheinlichkeit eher dafür spricht, dass wir hier keine Zinssenkung oder Zinserhöhung bekommen. Zinssenkung sowieso nicht, aber Zinserhöhung bekommen. Das heißt, es verschiebt sich immer wieder. Ne? Also wir sind immer noch mit der höheren Wahrscheinlichkeit hier dabei, dass die Zinserhöhung kommt. Nichtsdestotrotz, Sie sehen in den letzten Tagen, und wir erinnern uns an Fast and Forex, da waren wir noch über den 60%. Jetzt geht es so um die 59, 57, jetzt haben wir da wieder 58, 55 waren auch mit dabei. Das heißt, wir kommen so langsam wieder daran, aber die höhere Wahrscheinlichkeit liegt eben einfach bei der Zinserhöhung. Schauen wir mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Wir werden es einmal noch bei Fast and Forex uns anschauen, dann das allerletzte Mal logischerweise bei der kommenden Marktwoche. Ja, und dann haben wir auch schon bald den 16. September. Ja, damit gehen wir direkt mal in den DAX rein. Ja, und hier der DAX Future, wir sind direkt im Tageschart. Der ist eigentlich hier, so wie wir das auch schon besprochen haben zuletzt, am Simple Moving Average 50 abgeprallt, am Mittwoch, dann der vergangene Mittwoch. Donnerstag und Freitag ging es dann leicht aufwärts. Wir sehen hier auch eine interessante bullische Divergenz, wenn Sie so wollen. Ja, da sehen wir einfach, dass das tiefere Tief hier nicht nachvollzogen wurde. Vom Oszillator. Das sind so kleine Indizien, die dann eben einfach zeigen könnten, okay, diese Umkehrung, die hat vielleicht mehr Kraft hier unten, als man das vermuten könnte. Das ist die eine Aussage, die eine Idee. Die andere Idee, die man damit jetzt natürlich verbinden könnte, wäre, okay, jetzt haben wir hier den Impuls nach unten, dann die Korrektur, um dann hier nochmal fortzusetzen. Das würde dann hier gut in die gesamte Situation reinpassen, dass man dann einfach den unteren Begrenzungsrahmen, die untere Begrenzungszone des Kanals hier dann erreicht. Was nicht eingetreten ist, war so die Alternativvariante, dass es hier nämlich erstmal so seitwärts weitergeht, eigentlich so aus dem Wochenchart heraus, ja, wo es dann eigentlich hier, schauen Sie, da doch deutlich seitwärts geht, vor allem auch in den Farben rot, grün oder grün-rot vielmehr. Und da das könnte hier durchaus noch seitwärts laufen, aber vielleicht auch gerade in Anbetracht dessen, dass ja eine Zinserhöhung seitens der EZB ja doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, ist man in der vergangenen oder vorvergangenen Woche hier einfach nochmal ein Stück weit runtergelaufen. Aber die Umkehrung macht Mut. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sinnvoll ist es jetzt schon dann auf eine deutliche Erholung zu setzen oder inwieweit sehen wir dann einfach nur hier das zweite Bein dieser Abwärtsbewegung. Tatsächlich würde ich hier mich nicht wirklich darauf festlegen wollen, ja, auch schön formuliert. Also tatsächlich möchte ich mir nicht hier festlegen, dass der DAX jetzt ernsthaft das Potenzial hat, richtig nach oben auszubrechen. Das würde mich sehr erstaunen. Ja, natürlich, die Zinserhöhung kommt jetzt nicht von ungefähr. Die Inflation ist schon noch da, aber sie ist eben nicht so da wie in den USA. Und da tut sich die Fed ja nun offensichtlich mehr als schwer, die Zinsen zu erhöhen. Und die EZB, die kommt mal locker flockig mit einer und dann vielleicht noch mit der nächsten Zinserhöhung um die Ecke. Das könnte den DAX belasten. Das heißt, selbst wenn es noch mal raufgehen sollte, dann könnte dann hier der 20er bremsen. Aber ich gehe davon aus, dass selbst das kaum noch kommt, dass hier nämlich dieser kleine Doji oder Kreisel schon ausreicht, um den DAX jetzt von mir aus auch mit Schwung nochmal wieder nach unten zu schicken. Und dann passt das hier nämlich sehr gut zu der ersten Unterstützungslinie bei rund 25.450 Punkte. Ja, Sie sehen es, das ist jetzt ja auch keine unbekannte Linie. Und sollte das nicht reichen, und das ist durchaus möglich, wenn tatsächlich die Zinserhöhung kommt, dass der DAX sich dann im Verlauf der nächsten Tage, respektive Wochen, dann vielleicht sogar noch bis auf den gesamten Bereich von rund 24.500 Punkten bewegen könnte. Das wäre so eine Möglichkeit. Das ist aus meiner Sicht momentan zwar drin, aber eher ein Extremszenario. Da muss wirklich schon einiges zusammenkommen. Ansonsten eine Zinserhöhung, da stelle ich mir den DAX am ehesten bei 25.500 Punkte vor und dann idealerweise eher eine abwartende Haltung. Dann haben wir nämlich dann wieder die Sitzung der Fed. Na, da ist ja auch mal eine Überraschung drin und dann kann man dann dementsprechend schauen, inwieweit entweder dann hier so eine Seitwärtsbewegung ansteht oder tatsächlich das zweite Szenario in Kraft tritt, wo einfach der DAX dann nach unten kippt. Also das ist die Situation, die mir hier am ehesten gefällt. Ja, das kommen wir weg. Die mir hier am ehesten gefällt, weil im Endeffekt eine große Steigerung jetzt im DAX aus meiner Sicht weder aus charttechnischer Sicht möglich ist, noch tatsächlich relevant erscheint aus der Datensicht oder aus der fundamentalen Sicht. Wie gesagt, selbst wenn es hier nach oben gehen sollte, dann wäre hier dann wiederum die Bewegung nach unten zu präferieren. Heißt also, im besten Fall läuft der DAX seitwärts, im Normalfall läuft der DAX direkt weiter nach unten in Schwung bis auf die 25.500. Möglicherweise, wenn es wirklich, ich sag mal, ein bisschen mehr rappelt, wenn die Überraschung groß ist oder wenn die Kommentare entsprechend negativ sind, die Reden dann negativ sind, dann könnte es den DAX auf 24.500 drücken, muss aber nicht. Ja, aber in der Schweiz ist man ähnlich verhalten. Wir sind auch hier im Tageschart. Ja, auch wenn es hier zuletzt in den letzten Tagen nochmal nach oben ging, wir sind grundsätzlich in einer Seitwärtsbewegung, übergeordnet relativ eng auch. Ja, Sie sehen es, das lege ich mal wieder hier runter, dann haben wir hier so schöne Mitte dieser Gesamtspanne zwischen knapp 14.100 und aufgerundet knapp oder ja doch aufgerundet 14.650 Punkten, so in dem Bereich. Na, da bewegt sich der SMI lang und hängt momentan eher in der Mitte da drin, das heißt zwischen 14.350 Punkte unter dem oberen Bereich 14.650, 60 Punkte. Also da bewegt sich der SMI gerade genau auf der Mittellinie. Das heißt, im Endeffekt ist beides nach wie vor möglich. Der Move nach oben, wobei der hier jetzt etwas verhaltener sein darf. Ich bin beim letzten Mal dazu übergegangen zu sagen, naja, dann könnte er ja tatsächlich nochmal überschießen, dann bin ich jetzt etwas vorsichtiger. Da könnte dann durchaus nochmal rangehen an rund 14.600, 650. Aber dann ist die Idee tatsächlich, dass es eher nach unten geht, nochmal wiederum in den Bereich, wo wir gerade sind. Und idealerweise bleibt der SMI dann da. Sollte das nicht reichen, tja, dann taucht er nochmal ab. Und dann sehen wir nochmal den unteren Bereich ja, dieser Gesamtspanne und haben dann die Chance wiederum nach oben wieder abzudrehen. Alternativ, und das ist das Szenario, das durchaus natürlich auch relevant ist, wäre, dass es direkt nach unten geht, in den Bereich von rund 14.000, 14.100 Punkten, von dort aus wieder nach oben zu gehen. Momentan bin ich eher der Meinung, dass der SMI nochmal einen kurzen Klimmzug schafft, um sich dann sanft fallen zu lassen. Und zwar zumindest mal in dem Bereich, wo wir wieder sind. Na, idealerweise da ein bisschen mehr noch darunter mit dem Spike von mir aus. Weniger wünschenswert wäre tatsächlich die 14.100 und überhaupt nicht wünschenswert wäre der Durchbruch nach unten. Aber das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Schauen wir uns nochmal im Wochenchart an. Ja, dann wären wir hier nämlich mit dem Bruch von 14.100 Punkten, dann wären wir nämlich in einem Bereich, der so richtig gut unterstützt, zunächst erstmal wieder bei, naja, 13.500, 400 Punkten ist, aber so richtig dann auch mit so einem schönen Hoch zuletzt mal gesehen bei 13.100 und das ist ja noch ein bisschen weit entfernt schon. Das heißt, da muss schon einiges passieren, um den SMI hier runter zu drücken. Das wäre dann so die Idee eines Crash-Oktobers, den es ja auch ab und an mal gibt. Ja, das könnte dann dahin führen, aber so weit ist es natürlich noch lange nicht. Sie sehen es hier bislang auf Wochenchartbasis, eine 1A-Seitwärtsbewegung, eine Konsolidierung, sogar mit sehr, sehr kleinen Schwüngen, sehr kleiner Volatilität oder geringer Volatilität. Dann im Nikkei geht es aufwärts. Der Nikkei ja, scheint sich hier so ein bisschen rauszuziehen. Asia Shares Bounce, Others Cautions as Oil Rises. So, da haben wir den Ölpreis natürlich wieder mit dabei, wie bei Fast and Forex besprochen. Ja, hier sehen wir den heutigen Tag, der Montag. In Japan ist man ja schon voll dabei. Na, da sehen wir jetzt im Endeffekt, dass es direkt weitergeht. Der Freitag schon positiv. Hier ging es die vergangene Woche eigentlich eher runter. Dann kommt jetzt die Wende. Ja, eigentlich war die Idee, dass es noch ein Stückchen tiefer gehen könnte auf knapp 61.050 oder 61.000 knapp, um dann von dort aus wieder nach oben zu gehen. Wir sind hier aber schon bei knapp 63.380 Punkten wieder nach oben gelaufen und prallen jetzt hier nach oben ab. Und jetzt ist natürlich die große Frage, klappt der Durchbruch hier? Ja, also kann das jetzt tatsächlich so funktionieren? Oder, ja, also so eine Art, ja, also eigentlich tatsächlich, sagen wir so, oder geht es jetzt eben wieder nach unten, ausgehend vom Abpraller, dann an der Linie, an der oberen Kanallinie, dieser Abwärtskanal, den wir haben, dann könnte so eine Art Flagge sein. Das ist die Frage, was soll es denn werden? Aus meiner Sicht, auch wenn ich mir die Gesamtsituation anschaue, wäre die Möglichkeit durchaus da, dass hier entsprechend der Nikkei nochmal abprallt und dann hier nochmal ein Stück weit nach unten läuft. Auf der anderen Seite das Thema der Zinserhöhung könnte wiederum bedeuten, der Dollar gewinnt gegenüber dem Yen. Ja, das ist durchaus ein Szenario, das man im Auge behalten könnte. So, das könnte dann natürlich wiederum das ganze Thema der Exporte für Japan nochmal in ein neues Licht stellen. Mit etwas Schwäche im Yen dann wieder, was wiederum den Nikkei eher beflügeln könnte. Das wäre auch so eine Idee, mit der man sich dann befassen kann. Heißt also, tatsächlich wird es ganz spannend, hier im Gesamtverlauf, auch in den nächsten Tagen einfach mal so zu sehen, was hier in dem Gesamtbereich bei, sagen wir mal, knapp 69.000 Punkten, ein bisschen drunter, ein bisschen drüber, was da so passiert und ob es dann nach unten geht oder nach oben. Das wird sich dann tatsächlich auch an den einzelnen Kerzen im Tageschart ablesen lassen. Hier nochmal der schnelle Blick in den Wochenchart. Auch hier im Endeffekt nichts Neues. Wir sind immer noch hier in der Seitwärtsbewegung übergeordnet und wir sehen einfach, dass wir jetzt relativ geringe Volatilität momentan haben. Hier eben die momentan laufende Woche, dann wiederum grün. Aber Sie sehen es, das geht, das wechselt sich immer freundlich und laufend ab. Der laufende Farbwechsel ist hier fast schon Programm. Ja, beim S&P 500 im Wochenchart sehen wir sehr, sehr, sehr viel Zurückhaltung. Ja, die vergangene Woche hier ist praktisch nicht sichtbar. Also ich nehme mal die Zeichnung weg. Sie sehen, Sie sind ja mit dem 1A Doji dabei. Es ging rauf, es ging runter, dann ging es wieder rauf. Im Großen und Ganzen außer Spesen nichts gewesen. Ja, Abpraller am Unterstützungsbereich, das heißt, es passt dann im Endeffekt auch zu der skizzierten Situation Nummer 1, dass es nämlich hier weiter nach oben pendelt. Die Alternative war eben einfach, dass es hier runterläuft und das ist beileibe noch nicht vom Tisch. Ja, also die Idee, dass der S&P 500 hier nochmal zumindest mal in den Bereich von 7.550 Punkten, wenn nicht sogar 7.360 Punkten fällt. Die Idee ist nach wie vor da. Mein Favorit bleiben die 7.550 Punkte. Aus dem einfachen Grund, dass die Unsicherheit über die Zinserhöhung nach wie vor so ein Thema sein sollte. Und wie das nun mal so ist, aus meiner Sicht wäre es dann eher so ein Ding, dass der Markt sich vor der Zins- oder vor der Fed-Sitzung eher ein bisschen vorsichtiger zeigt und danach entsprechend die Karten wieder neu mischt. Ich meine, die Entscheidungen sind eh schon getroffen. Ja, das darf man jetzt auch nicht vergessen. Auch bei den Anlegern, auch bei den großen Adressen, die wissen genau, was sie machen, wenn die Zinsen erhöht werden. Wenn die Zinsen nicht erhöht werden, wissen sie auch genau, was sie machen. Und dementsprechend sollte an der Stelle halt erstmal aus meiner Sicht dann wieder Ruhe einkehren und im Prinzip unabhängig von der Zinserhöhung oder auch Nichterhöhung, sollten die Märkte weiterhin stark bleiben. Alles, was ich hier so als Schwankung reinzeichne, hat eher den Aspekt, kurzfristige Bewegungen zu initiieren, beziehungsweise das ist eher so eine Idee, um dann mal zu schauen, wo ergeben sich dann Kaufgelegenheiten. Das ist momentan natürlich eher der Aspekt dabei. Und damit geht es direkt weiter in die Nasdaq. Die Nasdaq zeigt ein ähnliches Bild. Ich gehe direkt mal in den Tageschart, dann haben wir die Zeichnung nochmal mit drin. Also den haben wir jetzt ja gesehen, den bullischen Galfing. Ja, beim letzten Mal sollte eigentlich hier auch die Nasdaq weiter runterlaufen. Hier so auf die 28.300 Punkte. Hat jetzt nicht geklappt. Wir sind einfach gar nicht gelaufen. Einfach wirklich seitwärts. Sie sehen, so sieht dann so ein Doji aus. Geht mal rauf, geht mal runter und irgendwie trifft man sich dann wieder halt da, wo man angefangen hat. Na, außer Spesen auch hier nichts gewesen. Das sollte sich aus meiner Sicht auch so weiter fortsetzen. Auch mit der Gefahr, der weiterhin verbleibenden Gefahr, dass die Nasdaq 100 hier nochmal weiter nach unten laufen könnte. Ja, von mir aus auch mit so einem Dip, auch mit so einem Spike mal, um dann von dort aus wieder nach oben zu laufen. Gleiche Aussage, solche Situationen mit so einem Spike, so in die 27.500, sind aus meiner Sicht weiterhin eher Kaufgelegenheiten, als dass man dann wirklich in Panik übergehen sollte. Aber bis dahin, wie gesagt, der Markt schiebt sich seitwärts, das sollte sich auch erstmal so weiterhalten. Und dann ist eben die Frage, was passiert dann im Anschluss, was passiert im Anschluss an die Sitzung, was passiert im Anschluss an die Entscheidung. Und aus meiner Sicht wird dann wieder so langsam Raum, um den Markt wieder als Käufer zu betrachten. Aber lassen wir noch die anderen erstmal vorangehen und können dann den Spuren entsprechend folgen. Und die typischen Zonen, wie gesagt, 27.500 Punkte. Wenn der Markt überhaupt nicht wirklich so richtig korrigieren will, dann sehen wir die Nasdaq bei 28.500, 300, 400 Punkten. So ist in dem Dreh, das wären dann auch schon interessante Gelegenheiten, um von dort aus wiederum nach oben durchzustarten. Ja, und zu guter Letzt, ich habe noch mitgebracht, natürlich wie immer, den Dow Jones. Der bewegt sich hier seitwärts auf höchstem Niveau, anders kann ich nicht sagen. Also verkauft wird hier nicht. Es wird nur eben nicht gekauft. Das ist das, was wir hier auch ableisten oder ableiten können. Ja, die Idee war, dass es runtergeht, dann wieder raufgeht. Das passt eigentlich so im Rahmen dieses Dreiecks. Das können wir jetzt mal ein bisschen im Winkel anpassen. Ja. Aber im Großen und Ganzen ist hier nicht wirklich viel los. Ja, also das meine ich mit dem höchsten Niveau. Wir sind irgendwie so ein paar Punkte entfernt vom Allzeithoch. Naja, ein paar Punkte ist gut, knapp 1000 Punkte. Aber auf dem Niveau von knapp 55.000 Punkten im Allzeithoch ist das letzten Endes auch verkraftbar. Und ich bleibe dabei, der Dow Jones momentan immer noch am robustesten, zwangsläufig, wir sehen es, noch nicht so anfällig für diese Spekulationen und Zinsschwankungen mit den Zinserhöhungen, die möglichen, hat hier das höchste Potenzial, doch einigermaßen ungeschoren aus dieser Korrektur herauszukommen. Er konsolidiert eben einfach und sollte dann idealerweise im Anschluss dann nach oben wiederum ausbrechen. Selbst wenn es nochmal zu so einem Spike nach unten kommen sollte, dann haben wir hier den Gesamtbereich um knapp 52.000, 51.500 Punkte durchaus gut unterstützt. Hier im Tageschart haben wir die letzten Tiefs und das sollte dann eigentlich ausreichen, um den Dow Jones wieder nach oben bewegen zu können. Damit kommen wir zu den Einzelwerten. Airbnb habe ich mal mitgebracht. Airbnb habe ich jetzt ja nicht dauernd mit in der Beobachtung oder in der Besprechung. Ja, da passiert ja auch nicht so viel. Aber momentan ist einiges passiert. Zuletzt ist Airbnb ja hochgekommen in den letzten Wochen seit Ende Juli. Und zwar deutlich. Ja, und damit ist eben genau das passiert, was eben dann immer wieder passiert. Eine Bewegung kommt so langsam zum Erliegen im Bereich eines Widerstands. Dann können wir hier diese Widerstände nehmen von 2022. Das ist aber der Bereich, wo wir seitdem auch nicht mehr hingekommen sind. Da sind wir jetzt angelaufen, knapp 200 US-Dollar haben wir erreicht, 193,54. Und jetzt kommt natürlich das, was kommen muss, im überkauften Bereich kommt hier so ein bisschen das Ganze zum Erliegen. Wir sehen eine deutliche grüne Kerze, massive Bewegung. Dann ein Ermüden unter Protest, wird dann noch ein bisschen hin und her gehandelt. Dann in der vorvergangenen Woche sehen wir den Doji am Widerstandsbereich und dann sehen wir halt hier in der vergangenen Woche die rote Kerze und damit hätten wir hier so ein Evening Star. Das könnte, und dann haben wir wiederum die Situation, wo könnte die Korrektur dann landen? Dann nehmen wir mal zuallererst den Bereich um 165 bis 160 Dollar, das wäre so eine Idee. Je nachdem, wie lange das geht, man könnte sich das dann mit dem kleinen Durchschnitt 20 treffen. Sollte das nicht reichen, nach so einem kleinen Pullback, wären dann nochmal die knapp 150 Dollar da drin. Und dann geht es idealerweise von dort aus wiederum nach oben. Jetzt komme ich natürlich auf die Frage zu sprechen, wie komme ich auf diese Zahlen? Genau so. Ja, also über die verschiedenen Unterstützungswiderstandspunkte, die letzten Hochpunkte, die wir immer wieder mal hatten, die letzten Tiefpunkte möglicherweise, na, hier jetzt nicht so unbedingt, aber das sind so die Punkte, wo ich eben dann die Korrektur als beendet ansehen möchte. Sollte das nicht reichen, tja, Airbnb, dann hast du mal gezeigt, dass du steigen kannst, nur um danach eben wieder seitwärts zu laufen. Ja, das wäre dann einfach die Situation, dass es so weitergeht wie bisher. Aber so weit ist es natürlich noch lange nicht. Das heißt, aus meiner Sicht eine Korrektur bis in den Bereich von rund 165 Dollar. Das sollte zunächst mal drin sein. Dann geht's natürlich mit der Frage weiter, was kommt danach? Kommt es dann zu so einer Art M-Formation, ne? So ein typischer Impuls, Korrektur, Impulsfortsetzung. Und dann sollte das hier, wie gesagt, bei knapp 150 Dollar dann auch reichen. Dann habe ich noch mitgebracht die Hochtief. Hochtief ist ja auch immer wieder mal mit in der Beobachtung. Klar, ich meine, der Aufwärtstrend ist natürlich bestechend. Schön, der gleitende Durchschnitt 20, der hier zur Sprache kommt. Ja, der wurde dann durchbrochen und seitdem tröpfelt Hochtief hier so mit einer leichten Abwärtsneigung seitlich herab. Ja, so schlittert, gleitet sozusagen so ein bisschen in die gleitenden Durchschnitte rein, zumindest in den 50er, der 20er ist schon überwunden, und auch in den, naja, fast nicht erst, in den zweiten Unterstützungsbereich. So, warum formuliere ich das so salopp? Weil wir hier natürlich schon sehen, dass es richtig abverkauft wird, nicht? Mal vergleichen wir mal den Aufwärtstrend, die Aufwärtsbewegung, die deutlich ist, und dann mit der doch relativ, ich sag mal, moderaten Korrektur, die dann im Anschluss kommt und selbst jetzt mit Unsicherheit im Gepäck will hier nicht so richtig abverkauft werden. Und stattdessen wird jetzt am nächstbesten Unterstützungsbereich schon wieder gekauft. Das ist das, was wir hier sehen. Und dementsprechend folgt es auch der Idee, die ich beim letzten Mal hatte, als ich Hochtief analysiert hatte, müsste so Mitte Juli gewesen sein, dass wir hier eben dann im Bereich des kleinen Durchschnitts 50 abprallen und zwar wiederum nach oben dann laufen könnten. So, schauen wir uns das Ganze jetzt mal an, wo wir da aktuell stehen. Ja, hier sehen wir so ein Dragonfly Doji. Doji, ja, wie auch immer. Mit der Chance, Ja, da mag man noch mal ein bisschen korrigieren. Dann hier ist so langsam wieder nach oben zu laufen. Und sollte dieser Bereich um die 450 Euro tatsächlich wieder durchbrochen werden, dann wäre eben die Chance wieder da, dass diese gesamte Aufwärtsbewegung aufgenommen werden könnte und hier die Korrektur beendet worden ist. Und damit haben wir eigentlich auch hier eine schöne Struktur. Ja, wir haben den Impuls, die Korrektur, Impulsfortsetzungsversuch, M-Formation nach unten durchbrochen, Unterstützungsbereich und dann ist die Korrektur hier auch abgearbeitet. Das wäre so die Idee, die man hier so sich im Großen mal anschauen kann. Und dementsprechend finde ich Hochtiefen momentan doch sehr interessant und wer mag, kann das ja mal so für sich prüfen. Tja, und zu guter Letzt Apple. Apple gibt es natürlich auch noch und Apple weiß diese Woche oder die vergangene Woche nicht so richtig, was es will oder wo es hingehen soll. Es ging rauf, runter, am Ende sehen wir Doji. Wir haben in der vergangenen Woche offen gesagt ja doch einige Dojis gesehen. Tja, was könnte jetzt daraus entstehen? Zum einen, wir haben natürlich die Keynote vor Augen. Ich weiß es nicht genau auf den Tag, wann die kommt. Und dann können wir hier gucken. Dann kommen hier die Earnings and Revenue. Ja, das ist aber Oktober. Dann haben wir hier Latest Updates. Ja, aber also hier gibt es ja nicht wirklich viel aus der Datenbasis. Nichtsdestotrotz, es liegt auf der Hand, wenn man hier nach oben will, dass man dann vielleicht so ein bisschen noch hin und her pendelt. Idealerweise bleibt Apple über $300, give or take, also 2,99, 2,98, aber idealerweise bleibt Apple da drüber, ja, weil wir dann hier nämlich immer noch diese Unterstützung haben gebildet aus den Tiefs der vergangenen Wochen und prallt dann ab und läuft dann im Anschluss wieder hoch. Sollte das nicht halten, tja, dann sehen wir Apple bei $275, $280, irgendwo im Bereich des Simple Moving Average 50, also des 50er kleinen Durchschnitts, mit der Chance von dort dann mit einem etwas größeren Potenzial wieder nach oben zu laufen. Also beides ist aus meiner Sicht noch in Ordnung. Ja, das wäre hier dann ein bisschen unangenehm für die Käufer, die ja ganz am, so bei $300 wieder schwach geworden sind. Aber im Großen und Ganzen ist Apple nach wie vor robust. Und das sollte sich auch so weiterhin zeigen. Heißt also, eigentlich, wenn man so richtig als Investor darauf schaut, wäre sogar der tiefere Dip wünschenswerter, um günstiger einsteigen zu können. Aber im Großen und Ganzen, beide Situationen sind momentan realistisch. Es hängt einfach davon ab, vielleicht auch damit der Fed-Sitzung, inwieweit hier ja, aber auch der teurere oder gleichbleibende Dollar hier eine Rolle spielt. Das wird sich dann zeigen, aber das sind so die beiden Marken, wie gesagt, $300 und $280 für Apple. Und wir haben es damit geschafft, die Marktwoche für diese Woche abgeschlossen. Ich hoffe, Sie konnten sich ein paar Punkte mitnehmen. Wenn Sie mögen, dann hören und sehen wir uns wieder am Donnerstag mit Fast & Forex. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, Ihr Wieland Alt.
Dieser Inhalt dient ausschließlich Informations- und Bindungszwecken und richtet sich an Personen mit Kenntnissen der Finanzmärkte. Er stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Handel und Investitionen bergen Risiken, einschließlich Kapitalverlust. CFDs und digitale Vermögenswerte sind volatile und nicht für alle geeignet. Swissquote übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Verluste aus der Nutzung. Produkte und Dienstleistungen werden nur angeboten, wo dies gesetzlich zulässig ist.